Schatzi.
Peace, Schatzi.
Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast.
Ja, herzlich willkommen. Da sind wir wieder, melden uns zurück vom Campingplatz auf dem Festivalgelände. Wieder trocken gelegt und entmatscht, also von sämtlichen Matschtorturen befreit. Ich würde ja auch sagen, letztes Wochenende war auch so richtig, richtig ordentliches Hurricane-Festival-Wochenende. Auch wenn es gar nicht stattgefunden hat, aber den Wettergöttern und Götterinnen war das, glaube ich, egal. Also hier in Berlin war trotzdem so richtig Festival-Wochenend-Wetter.
Nee, wir hatten mega schönes Wetter. Wir hatten eigentlich das perfekte Festivalwetter gehabt, so 25 Grad. Aber wir wollten ja nach Schesel und nicht nach Rheinland, Köln, Bonn, keine Ahnung. Das heißt, das hätte niemandem was gebracht, dass bei mir die Sonne scheint.
Da hast du wohl absolut recht. Und mir ist tatsächlich noch eine Sache eingefallen, die wir letzte Woche nicht erwähnt haben, als wir so ausführlich über Festivals geredet haben. Das ist natürlich ein großer Frevel und den möchte ich hier nachholen. Und zwar, was ist das wichtigste Equipment, was man auf einem Festival dabei haben sollte?
Das ist eine echt schwierige Frage. Ich bin gerade so panisch im Kopf alles durchgegangen. Was ist das Wichtigste? Klopapier? Duct Tape? Wahrscheinlich willst du auf Duct Tape raus. Ich habe auch jetzt beim in der Eifel das Zelt aufbauen schön gesehen, dass wir an einer Stelle ist dieses Zelt auch von innen geducktaped, obwohl es neu ist. Es hat auch zwei Schwachstellen, die ich jetzt im Sonnenschein bemerkt habe, die wir wohl auch ducktapen müssten, würden wir das Zelt nochmal aufs Festival nehmen. Aber da haben wir andere Pläne, das können wir ja irgendwann mal besprechen.
Ja, guter Hinweis. Das zeigt wohl auch, dass wir dieses Zelt auf dem Festivalgelände noch nie bei Sonnenschein von innen betrachtet haben. Aber ja, darauf wollte ich tatsächlich hinaus, auch wegen einer ganz anderen Sache. Aber du hast absolut recht. Nur ganz kurz zur Orientierung. Für mich ist Duct Tape schon auch das Synonym für Gaffer, oder?
Ja, also Gaffer ist doch dieses schwarze Gewebeband mit dem weißen Kleber für dich.
Exactly. Auch das ohne am Theater nichts läuft. Ich sage nur den Spruch, keep calm and gaffer.
Und ich glaube, der Markenname im Englischen ist Duct Tape. Das ist dieses silberne Zeug, nicht das schwarze.
Ich verstehe. Naja, auf jeden Fall, ich wollte auf jeden Fall definitiv auf dieses ganze Kleberollengedöns raus, was ja tatsächlich auf keinem Festival fehlen darf, wenn ich dran denke, was wir schon alles mit Gaffer gebastelt haben, sei es unser Zelt repariert, Luftmatratzen repariert, wir haben dir aus Gaffer sogar schon mal ein komplettes Cape aus Mülltüten gebastelt, daran erinnere ich mich auch noch.
War das für Placebo?
Das war dein Placebo-Outfit quasi, genau. Das weiß ich noch, wie ich aus so einer riesengroßen Mülltüte mit Gaffer dich da quasi so einmal dir ein super schickes Regencape designt habe, weil das andere Zeug ja davor, wie wir schon erwähnt hatten, schon durchnässt war.
Und keine Sorge, Leute, es gibt keine Fotos.
Das ist wirklich sehr schade, fällt mir jetzt auch auf. Eigentlich wäre es großartig, von meiner unfassbar krassen Design-Exkursion von meinem ersten Goldstück da ein Foto zu haben. Aber das gibt es wohl leider wirklich nicht. Das wird für immer und ewig in unserem Gedächtnis verhaftet sein. Aber auch sonst sieht man auf Festivalgelände wirklich so ziemlich alle Konstruktionen, alle Möglichkeiten, die man mit Gaffer auch nur irgendwie machen kann. Sei es irgendwelche ganze Campingstühle, die quasi zu 90% nur noch aus Gaffer bestehen oder Schuhe, die auch zu 90% nur aus Gaffer bestehen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe schon gesehen, wie man sich quasi... Es gibt so Leute, die in irgendwelchen normalen Turnschuhen aufs Festival gehen. Das finde ich auch risky bis unvernünftig, die sie dann komplett mit Gaffer umwickelt haben und dann da obendran auch noch ein Gummistiefel-ähnliches Gebilde dran gebaut haben und sich so komplett die Waden mit Gaffer umwickelt haben. Alles schon gesehen. Also die Möglichkeiten sind unendlich.
Das hält dann auch das ganze Festival über. Da hast du dann schon abends im Zelt nicht mehr irgendwie die Bredouille, wie komme ich jetzt irgendwie aus meinen matschigen Gummistiefeln raus. Du hast sie einfach direkt an den Körper getaped. Aber das wollte ich eigentlich nur so kurz mal am Rande noch erwähnt haben, damit ihr alle auf jeden Fall auch wisst, solltet ihr jemals wieder auf das nächste Festival fahren. Das, was ihr mitnehmen müsst, was im Gepäck nicht fehlen darf, ist definitiv Gaffer. Ich bin mir sicher, man kann es im Zweifelsfall auch als Klopapier benutzen, weil du vorhin meintest, Klopapier ist das Wichtigste, was man mitnehmen muss. Aber was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist, dass mich Thema Gaffer noch zu einer anderen Sache geführt hat. Und zwar Thema Lifehacks. Ich werde hier ja rauf und runter gescholten, dass ich hier permanent irgendwelche Dinge als Lifehacks verkaufe, die keine Lifehacks sind. Das kann ich natürlich nicht einfach so auf mir sitzen lassen. Ich habe mich in der letzten Woche intensiv mit der Materie Lifehacks auseinandergesetzt. Ich habe eine ganze Lifehack-Doku über Lifehacks gesehen. Also krasser geht's nicht. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, wirklich wahr, also bitte, das, was die Leute im Internet als Lifehacks verkaufen, das sind die Dinge, die die Welt nicht braucht. Das, was ich hier die ganzen letzten Wochen im Podcast erzählt habe, das sind doch mal wirklich wichtige Sachen, gute Dinge zu wissen, good to know for my life and for everything. Aber das, was in diesen Lifehack-Videos da teilweise propagiert wird, das ist der größte Bullshit. Und jetzt komme ich zu der Sache mit dem Gaffer. Und zwar der erste große Lifehack, der in dieser Lifehack-Doku, die ich gesehen habe, angepriesen wurde, und das haben die dann auch ausprobiert, ist tatsächlich, wie pelle ich mein Ei auf eine super praktische Art und Weise, nämlich mit Hilfe von Gaffer. Du kochst dein Ei einfach schön hart. Und wenn es fertig gekocht ist, dann wickelst du es einfach schön in Gaffer ein und lässt es quasi dann einmal schön runterpurzeln oder andotzen von allen Seiten einmal. Und dann ziehst du quasi die Schale mit dem Gaffer zusammen, beziehungsweise du ziehst das Gaffer, das du um das Ei rumgewickelt hast, ziehst du dann halt wieder ab und da wundersamerweise bleibt dann auch die Schale dran hängen und wow, see what happened. Es hat dann plötzlich irgendwie durch diese ganze Gafferkonstruktion hast du dein komplettes Ei gepellt. Ist das nicht krass? Wo ich so dachte, naja, aber ich kann doch einfach mein Ei pellen, ohne vorher Gaffer drumrum getaped zu haben. Das ist super sinnlos und das ist einer von den krassen Lifehacks, die im Internet irgendwie so gehypt werden. Schatzi, ich versteh's nicht.
Also ich weiß mit dem Ei-Pell-Lifehack, dass du das Ei in ein Wasserglas tun kannst, also das gekochte Ei in ein Glas mit Wasser und dass du das dann zuhältst und das Ei quasi schüttelst und dass du dadurch die Schale ablöst, weil durch das Andotzen irgendwie die Schale zerbricht und das Wasser dann durch die Bewegung die Schale ablöst. Das habe ich schon öfter gesehen. Von Gaffer habe ich noch nie gehört. Ja, man merkt, dass du nicht so oft auf YouTube unterwegs bist oder vielleicht auch in der Ecke von Instagram nicht bist, weil da gibt es ganz viel so lächerliche, was heißt lächerliche? Die machen Millionen von Dollar mit diesen seltsamen 5-Minuten-Craft-Lifehack-Videos.
Ja, ich habe noch ein paar andere mir rausgeschrieben aus dieser Doku. Zum Beispiel, was auch irgendwie so mega bekloppt ist, haben sie Lockenwickler zum Beispiel aus Bananen gebastelt. Beziehungsweise ist es einfach mega easy, dass du halt, wenn du keine Lockenwickler hast, dann nimmst du einfach eine Banane und dann kannst du halt darum dann irgendwie deine Haare curlen und dann musst du halt warten und danach hast du dann quasi irgendwie deine Locken gemacht, wo ich denke, naja, aber ob ich mir jetzt eine Banane kaufe oder einen Lockenwickler oder irgendwas ganz anderes nehme, was irgendwie in dieser Art Form ist, ist doch auch wurscht. Dann haben sie, es war in dem Video, ich sag's jetzt einfach mal, eine Cola-Flasche, wahrscheinlich 0,75 Liter, aber man kann natürlich auch Sprite, Pepsi, Fanta oder was auch immer für Flaschen nehmen, je nachdem, welches Design man gerne haben möchte. Und daraus haben sie sich dann quasi so Flip-Flop-Ersätze gebastelt. Ganz easy, einfach nur die Flasche platt treten, was automatisch passiert, wenn du dich drauf stellst, und dann quasi deinen Fuß zwischen die Plastikflasche und das Etikett schieben. Und schon hast du wie so eine Birkenstock aus Plastik im Flipflop-Design.
Die noch schlechtere Version von Adiletten.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, great. Na, also ich wollte sagen zu diesen 5-Minute-Crafts, heißt zum Beispiel ein Channel, aber es gibt ganz viele davon. Die meisten davon funktionieren halt gar nicht. Also die machen so tolle Hacks, die immer so in 5 Minuten funktionieren sollen. Und es gibt ganz viele Videos, die das quasi debunken oder ausprobieren und dann sagen, das ist vollkommen bescheuert. Mein persönlicher Favorit, es gibt ganz viel so Bug-Hacks. Und das ist eine australische Konditormeisterin, die das ausprobiert und dann halt erzählt, dass das nicht funktioniert. Also bescheuerte Sachen wie du machst Karamell und dann hast du einen Mixer, einen Handmixer und lässt den laufen und dann tropfst du von oben quasi dieses flüssige Karamell da drauf und dann entstehen da so Karamellnester, was einfach nur unglaublich gefährlich ist, weil du dieses Karamell halt überall hin verteilst. Also es ist vollkommen bescheuert. oder dass du Eiscreme schmelzen lassen kannst und das dann aufschlägst, um es irgendwie als, weißt du, im Amerikanischen gibt es auch dieses Cake Frosting, das gibt es im Deutschen gar nicht. Es ist so eine Zuckermischung, die du auf deinen Kuchen streichst.
Das gibt es auch ganz oft auf so Cupcakes obendrauf und so. Cupcakes haben doch immer ein bestimmtes Frosting.
Ja, aber Frosting, also Cupcakes würde ich ja als Deutscher Buttercreme drauf machen. Aber zum Beispiel irgendwie so Cream Cheese Frosting ist einfach nur aus Frischkäse und Zucker und sowas. Jedenfalls meinen die halt, dass du das Eis aufschlagen kannst und das stimmt halt einfach nicht. Also du kannst nicht einfach nur Eis nehmen und Zucker reinkippen und das aufschlagen. Das geht nicht. Und die versucht das dann immer zu beweisen. Es gibt ganz viele Videos, wo wir es halt ausprobieren und es vollkommen bescheuert ist. Also das nutzloseste Genre, was es gibt, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram, obwohl das ja meistens so, auf YouTube ist das halt Instagram-Recycling. Und diese 5-Minuten-Crafts, das ist alles bescheuert, funktioniert alles nicht, aber anscheinend ist es unglaublich, also ich kann mir vorstellen, dass es halt cool ist, das anzugucken, wie da jemand was herstellt, aber keiner hat wirkliche Ambitionen, das nachzumachen, hoffentlich. Da ist nämlich schon richtig was passiert.
Ganz genau. Stichwort gefährlich, Stichwort es funktioniert nicht und Stichwort es ist einfach nur just for fun. Genau das haben die in dieser Doku auch gesagt. Ich sag erstmal die langweiligste Sache vorweg und zwar es funktioniert nicht. Da haben sie nämlich auch diverse Sachen versucht nachzumachen. Ich meine, das mit dem Eipellen, das hat noch geklappt, ist aber halt einfach jetzt auch nicht so der Burner zum Wissen. Aber dann haben sie zum Beispiel auch irgendwie versucht nachzubauen, so ein Einweg Grill für Würstchen, der quasi solarbetrieben sein soll, also dadurch ja super toll ökologisch, effizient, nachhaltig. Und zwar nimmt man dafür wohl irgendwie so eine Chips-Tüte, also nicht eine Chips-Tüte, sondern ja, mir fällt jetzt nichts Besseres ein, gibt es noch andere Chips außer der Sorte mit P am Anfang und Ingels am Ende?
Stapelchips nennen die sich.
Ah, Stapelchips. Ja, man nimmt so eine Stapelchips-Dose und schneidet da irgendwie in der Mitte ein Fensterchen raus und klebt da irgendwie Folie rein, also durchsichtige Plastikfolie. Und dann kannst du da quasi dein veganes Tofu-Würstchen, ich habe auch übrigens vorhin vergessen zu erwähnen, das ist natürlich auch alles nur mit Bio-Eiern, guten Freiluft-Bio-Eiern funktioniert. Mit allen anderen Eiern geht das natürlich sowieso auch überhaupt gar nicht. Und so stecken wir jetzt auch mal unsere Tofu-vegane...
Wo kommt das denn her?
Ja, weil ich hier keine Propaganda für schlechtes Ei machen möchte. Man sollte entweder, wenn man schon Ei isst und es dann auch noch mit Gaffer pellen möchte, dann bitte nur das gute Bio-Ei vom Bauern nebenan.
Ja, scheiß auf Zero Waste. Du kaufst das gute Bio-Ei und dann verschwendest du 3 Meter Gaffer dafür.
Genauso sieht's aus. Genauso machen wir das jetzt auch mit unserer Bio-Tofu-Sojawurst, die wir aber schön in diese Stapel-Chips-Rolle irgendwie reinstecken, wo wir dann auch noch schön Plastik in dieses Fensterchen reingeklebt haben. Und dann soll das Ganze in die Sonne gehalten werden. Also man macht da, glaube ich, dann noch natürlich den Deckel drauf. Und die Wurst hast du natürlich auch nicht irgendwie da reinliegen, sondern die hast du noch in so einer Stäbchenkonstruktion quasi freischwebend in dieser Dose drin. Und dann muss das Ganze halt irgendwie da so 15 Minuten hältst du das quasi so der Sonne entgegen. Das haben die auch gemacht auf ihrem Balkon in dieser Doku. Und danach haben sie die Wurst dann rausgeholt und naja, was soll ich sagen? Also sie war vielleicht so lauwarm. Es hatte sich so ein bisschen Kondenswasser in dieser Dose gebildet, aber das war dann auch schon alles. Also irgendwie so Grillvergleiche konnten da noch nicht gezogen werden. Und dann wurde es lustig, weil dann haben sie gesagt, nee, wir wollen der Konstruktion nochmal eine Chance geben. Und dann hatte irgendwie einer vom Team, hat dann quasi so eine Höhensonnen-Fluterlampe irgendwie angebracht. Und dann haben sie halt nochmal das Gleiche, also wieder neue Sojawurst rein in die Stapelchips-Dose mit der Folie und dem Deckel und der Stäbchenkonstruktion. Und dann haben sie das halt 15 Minuten lang von diesem krassen Höhensonnenfluter bestrahlt. Und dann tatsächlich, danach gab es eine minimale Grillsituation. Also danach, als die Wurst dann rausgeholt wurde, hatte sie so eine Art von, als wäre sie dezent gegrillt worden. Das ist natürlich total toll, wenn du gerade keinen Grill zur Hand hast und irgendwie kurz dein Würstchen brutzeln möchtest.
Ja, da hast du die Höhensonnenfluterlampe.
Aber genau, so richtig nachhaltig und ökologisch ist das dann nicht mehr, wenn ich da 15 Minuten lang irgendwie krassen Strom aus meiner Höhensonnen-Superfluterlampe irgendwie rausziehe. Also so viel zu diesem Lifehack, der natürlich dann eher latent sinnlos war.
Ja, da wollte ich auch noch dazu sagen hier, gut, dass du sagst, nehmt das Sojawürstchen, denn ich glaube, alles andere wäre ziemlich gefährlich. Also wenn es jetzt eine geräucherte Servela ist, wie das bei uns heißt, so eine rote, dicke Wurst, dann ist das, glaube ich, egal, ob du die jetzt 15 Minuten sanft heizt. Aber alles andere, wenn das jetzt eine rohe Wurst wäre...
Meinst du wegen Salmonellengefahr oder so?
Also Salmonellen weiß ich jetzt nicht, wie in der Wurst drin, aber wenn die nicht gebrüht ist, ich meine, dann würdest du es hoffentlich eh nicht versuchen, das irgendwie so zu grillen, solar zu grillen, wollte ich sagen. Aber das wäre, glaube ich, vom Bakterienzeug nicht so toll, wenn du das da einfach nur sanft in die Sonne hältst und es halt nicht wirklich krass durcherhitzen kannst, wenn du es nur anwärmst. Deswegen ist Soja da vielleicht super, weil es ungefährlich ist, aber ich stelle mir auch gerade so lauwarme Sojawurst eher nicht so geil vor.
Nee, ich mir tatsächlich auch so überhaupt nicht. Deswegen würde ich diesen Lifehack auch tatsächlich sehr weit hinten anstellen. Und noch viel weiter hinten anstellen sollte man auch noch diverse andere Lifehacks. Und zwar jetzt zum Stichwort gefährlich. Es gibt wohl auch diverse Video-Tutorials, die dann nachgemacht wurden von irgendwelchen Menschen und die dann richtig tödlich geendet haben. Zum Beispiel gab es wohl, ich glaube tatsächlich, es war mal wieder Japan.
Also wenn du jetzt auf die Popcorn-Dose raus willst, dann war es China.
Ich will auf die Popcornmaschine hinaus, exactly. Upsi, ich entschuldige mich für Japan. Sorry, Japan, es war nicht böse gemeint. Ich hatte nur irgendwie, ich weiß, es war was Asiatisches, aber das ist natürlich mega ungebildet von mir gewesen, jetzt einfach mal Japan und China in einen Topf zu schmeißen. Dann war es wohl in China. Da hat einfach auch eine Frau, hat da irgendwie so ein mega geiles Lifehack-Video gemacht und irgendwie gezeigt, wie man eine Popcornmaschine komplett do-it-yourself zusammenbasteln kann. Und zwar, ich habe es mir extra hier notiert, man braucht dafür einfach nur eine Getränkedose, natürlich auch eine Getränkedose der Wahl, Cola, Fanta, Sprite oder Apfelschorle, was man haben möchte. Und dann muss man die quasi nochmal über einen Ofen stellen. Und da hatte sie quasi einen Ofen, also zum Erhitzen von dieser Getränkedose, hatte sie dann irgendwie so ein selbstgebautes Öfelchen mit Alkohol genommen. Und dann hast du halt irgendwie diese Getränkedose und die schlitzt du dann halt irgendwie so auf. Die hat dann halt unten quasi, also wie bei der Stapelchipsdose zum Grillen, wo man auch so ein Fenster reingesäbelt hat, macht man da auch so unten so ein kleines Fensterchen rein. Und da macht man dann die Maiskörner rein und dann erhitzt man das unten mit diesem mega geil selbstgebastelten Alkoholofen. Und dann ploppt das natürlich und am Ende kommt da dann halt irgendwie der Schwall Popcorn raus. Ja, klingt irgendwie mega toll und super safe und das hat wohl irgendein Mädel dann irgendwie nachgebastelt und es ist tatsächlich dann am Ende so gewesen, dass dadurch ihr ganzes Kinderzimmer explodiert ist und sie ist gestorben.
Ja, und es wurde dann, soweit ich weiß, auch quasi nachgeprüft, ob man die Influencerin dafür verklagen kann.
Ganz genau, und ich kann dir auch sagen, wie es ausgegangen ist. Und zwar, sie hat dann wenigstens die Krankenhauskosten für die kleine Schwester, die auch noch mit verletzt wurde, übernommen. Also sie hat irgendwie dann so Krankenversicherungen gezahlt oder irgendwie sowas.
Ja, ja, krasser Scheiß.
Ja, also das ist nochmal kurz hier, kurzer Tragic Moment. Und jetzt, um das Ganze wieder ein bisschen aufzuheitern, generell zur Sinnlosigkeit von diesen ganzen Lifehacks oder zur Sinnhaftigkeit, da haben sie dann nämlich auch in dieser supergeilen Doku, die ich geguckt habe, die übrigens nur 15 Minuten lang ist, also nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt irgendwie so 5 Stunden Doku geguckt.
Stundenlang recherchiert.
Ja, stundenlange Recherche, 15 Minuten, Leute. So einfach geht's. Aber auf jeden Fall haben sie dann sogar auch irgend so einen Wissenschaftler angerufen, der dann auch gefragt wurde, wie er das Ganze einschätzt und wieso er irgendwie erklären könnte, dass diese Lifehacks gerade so ein krasser Hype sind. Und dann hat er auch gemeint, naja, das ist halt vergleichbar wie mit Pornos, dass man auch bei diesen Lifehacks erstmal sagt, ja, das sind voll die wichtigen Informationen, da lerne ich was fürs Leben, das ist irgendwie alles total interessant und ich gucke das quasi aus wissenschaftlichem Interesse, so wie auch wohl viele Menschen das anführen, warum sie Pornos schauen.
Echt? Hast du das mit den Experten in deinem Leben nachgeprüft? Also jetzt ernsthaft Experten, eine sehr gute Freundin von Laura hat da mehrere Reportagen drüber gemacht und ist, glaube ich, sogar ihre Master Masterarbeit drüber geschrieben. Die hat da wirklich Expertise
dazu. Ja, tatsächlich.
Dazu.
Also es stimmt in jeglicher Hinsicht. Also sowohl der Wissenschaftler hat das ja schon gesagt und der wird das ja auch nicht irgendwie jetzt aus der Luft gegriffen haben und da irgendwie in dieser sehr seriösen Reportage selbstverständlich, in dieser Doku, die ich geguckt habe, da irgendwie so peinliche Vergleiche mit Pornos herziehen. Und ich weiß auch tatsächlich, dass sehr, sehr viele Menschen das erstmal als Begründung und Rechtfertigung anführen, warum, wenn man sie fragt, warum sie Pornos gucken, dass dann Dinge genannt werden wie, ja, das ist interessant und da kann man was lernen und ich gucke das aus Interesse oder so, aber effektiv, to be quite honest, das ist pure Unterhaltung. Man guckt es einfach nur zum Spaß. Und also sowohl die Pornos als eben auch diese ganzen Lifehack-Videos, das ist einfach just for fun. Und nicht irgendwie jetzt groß, weil man da irgendwas für die Welt lernt.
Ja, das ist ja so ein bisschen, das gibt es schon lange, seitdem es auch so Internetseiten, Foren gibt, wo es einfach so Memes und Bilder gibt. Und da sind öfter auch mal so Tutorials, bevor es auf Instagram groß war und vieles speicherst du dir davon und guckst es halt nie wieder an, ne? Also,
stimmt.
Da guckst du dir, wie mache ich hier dieses fette Brot mit Steak und Käse drin gestapelt? Das habe ich mir, glaube ich, irgendwie mal gespeichert. Aber das machst du never ever nach. Also, und das ist halt ja, das ist auch die Faszination davon, dass du denkst, ja, das ist voll cool und das ist voll interessant und vielleicht kann ich das mal in meinem Leben gebrauchen und nobody macht das halt. Das ist einfach wirklich Unterhaltung zu gucken, wie irgendwas funktionieren könnte.
Ja, es hat halt eine gewisse Faszination tatsächlich. So wie man sich wahrscheinlich auch wie andere sich dann Frauentausch oder Goodbye Deutschland oder was auch immer angucken. Das kann ja, da kann man ja auch was fürs Leben lernen. Ich kann ja auch sagen, ich gucke Frauentausch, weil ich was über Erziehung und menschliche, gesellschaftliche Strukturen und so weiter lernen möchte oder so. Aber sind wir ganz ehrlich, es ist effektiv am Ende Unterhaltung und Zerstreuung.
Ja, also Frauentausch ist mir jetzt echt zu hart. Also ich gebe zu, dass ich da auch manchmal so Guilty Pleasure-mäßig so ein paar RTL-2-Sachen schaue, aber eher so Leben im Brennpunkt, Benz Baracken, keine Ahnung, irgendwie sowas. Laura guckt sehr schockiert gerade.
Ich wollte gerade sagen, weil ich ehrlich so dachte, ich könnte wirklich nicht mal annähernd sagen, was auf RTL 2 läuft. Ich gucke ja, mein Guilty Pleasure ist ja eher so Shopping Queen und Let's Dance. Das sind übrigens Vox und RTL, also jetzt haben wir auch bald alle Sender durch.
Aber ich meine, Shopping Queen finde ich an sich ganz cool, aber dieses gestellte, oh, wir müssen jetzt aber ihren Kleiderschrank durchgucken und oh, zieh doch mal das an und du siehst dich ja super in den High Heels aus, wir stecken dich jetzt mal in irgendein Kostüm, das ist ja auch alles gestellt und von den Redakteuren irgendwie angestachelt und so. Das finde ich ein bisschen anstrengend. Wenn die einfach nur shoppen gehen würden und Guido das durchkommentiert, da hätte ich da mehr Lust drauf, als immer dieses...
Ich gucke es natürlich auch nur wegen Guido, gar keine Frage. Wir gucken es alle nur wegen Guido. Guido ist einfach der Held. Er ist einfach der Beste. Wir lieben ihn. Also mit wir sage ich jetzt einfach die ganze Frauenwelt, alle. Das ist ja irgendwie, er wird ja gehypt ohne Ende.
Er macht das halt sehr cool. Also ich finde, er hat einen perfekt... Ich gucke sehr, sehr selten Shopping Queen, wenn dann irgendwie bei einer guten Freundin oder so oder so. Von alleine mache ich das never. Aber Guido ist halt sehr gut, immer konstruktiv zu sein und nett zu sein. Und auch wenn er es richtig scheiße findet, findet er noch was Positives und sagt, ja, also und gibt halt irgendwie konstruktive Tipps, was sie anderes tun könnte. Ich weiß, ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben komplett Shopping Queen geguckt. Das war Promi Shopping Queen mit Anna Thalbach, Gildo Horn, und noch zwei. Und das Thema war Punks Not Dead. Und es war richtig genial. Und Anna Thalbach hat sich halt im Secondhand-Laden eine Lederjacke gekauft, die sich dann in irgendeinem Handwerksgeschäft ganz viel Farbe gekauft und dann, ja, was weiß ich noch, eine zerrissene Leggings oder sowas und hat dann halt diese Lederjacke komplett irgendwie bemalt, was ja alles legitim ist. Du kannst ja mit diesem Geld machen, was du willst und sie hat dann auch gewonnen, weil sie war definitiv die coolste.
Das klingt richtig, richtig cool. Das ist doch auch mal ein richtig cooler Lifehack irgendwie, das auch durch Shopping Queen dann irgendwie erkannt. Und das stimmt schon tatsächlich, dass ich irgendwie auch eigentlich das wirklich gerne gucke, weil wie irgendwie das einfach, da geht einem das Herz auf, wie Guido alles kommentiert. Dann ist es auch lustig, wie die einfach immer ausrasten, wenn sie dann irgendwie unterwegs sind zum Shoppen. Dann überlege ich mir auch immer selber, auch wenn ich ja noch nie selber mitgemacht habe und ich nicht weiß, ob ich jemals...
Aber du könntest dich doch mal bewerben, oder?
Stimmt, ich könnte mich einfach mal bewerben, aber du weißt schon, wer meine Shoppingbegleitung sein würde.
Ich weiß nicht, du könntest auch andere Menschen in deinem Leben mitnehmen, die sicher auch wahnsinnig lustig werden.
Definitiv, natürlich. Aber trotzdem, Schatzi, also wenn jemand mich zur Shopping Queen begleiten würde, dann gibt es da nur eine einzige Person und das wärst du.
Man muss dazu sagen, ich gehe sehr viel mit Laura shoppen, weil wenn wir uns sehen, Laura geht selten shoppen, aber wenn wir uns dann sehen, dann gehen wir zusammen shoppen und ich bin manchmal ein kleiner Anti-Entwurf zu dem, was Laura gerne hätte. Ich verliere auch sehr schnell die Motivation, wenn Laura wirklich 500 Sachen anprobieren möchte. Ich sage ganz deutlich, wenn ich was scheiße finde, manchmal kauft sie es trotzdem und reibt mir dann noch 5-mal unter die Nase. Alle haben mir dafür voll Komplimente gegeben. Ich habe jetzt schon 5-mal gehört, wie toll das ist, was ich da trage. Und du fandst es doof. Ja, ich fand's doof.
Wir haben auch schon teilweise den kompletten Laden entertained, während wir was angeprobiert haben. Das weiß ich noch. Dann irgendwann auch so 3 Verkäuferinnen standen irgendwann um uns rum und haben mitberaten und so. Und das war irgendwie großer Unterhaltungsfaktor auf jeden Fall.
Ja, die hat mir ein Kompliment gemacht, dass ich eine gute Shoppingbegleitung bin.
Ja, deswegen siehst du mal, also du wärst definitiv meine Shoppingbegleitung bei Shopping Queen und jetzt hast du den Salat. Ich glaube, ich werde mich da mal wirklich einfach bewerben und Leute, dann heißt es 3-Groschen-Podcast goes Shopping Queen. Dann nehmen wir euch aber mal sowas von mit. Das wird lustig. Auf jeden Fall, wenn ich das gucke, dann denke ich mir halt auch immer selber, was würde ich jetzt vielleicht auswählen? Wie würde ich irgendwie dieses Motto umsetzen? Aber tatsächlich, was so ein bisschen nervig ist, ist dann so dieses pseudo-gescriptete, wenn die dann die anderen Mädels bei der zu Hause sind und dann da quasi die Wohnung auseinandernehmen müssen. Und da fällt mir noch etwas Interessantes ein. Und zwar habe ich mal gehört, dass das Gerücht rumgeht, dass das wohl jeweils gar nicht die eigenen Wohnungen von diesen Mädels sind, die da mitmachen, sondern dass die dann immer irgendwie so eine Fake-Wohnung vom Sender kriegen, in der sie dann sich quasi so tun müssen, als wäre es ihre Wohnung. Aber wo ich wiederum denke, müsste das für ein Riesenaufwand sein, den Vox da betreibt, für jede einzelne Shopping Queen Mitmacherin da eine Wohnung anmieten und die ausstatten und alles. Also ich kann mir das kaum vorstellen, aber das haben jetzt schon einige gesagt.
Also ich weiß nicht, ob das zwangsweise ist, dass sie immer die Wohnung anmieten, aber ich glaube da auch das mit dem Kleiderschrank und sowas, wenn sie da Sachen durchwühlen, das ist auf jeden Fall gescriptet oder da werden dann halt Kleider quasi gestellt, weil das natürlich auch ein krasser Privatsphäre-Eingriff ist zu sagen, ja, und dann dürfen die da alles in deinem Privaten durchwühlen. Also ich meine, das legst du dann da ja hin. Ich finde es dann krass, wenn welche irgendwie mal vor 100 Jahren, wenn dann bei Promi irgendwie im Playboy waren und dann legen sie da irgendwie den Playboy aus, damit die sich das angucken können. Ich müsste da mal nachfragen. Ich kenne eine, die bei Shopping Queen oder da auf jeden Fall mal mitgewirkt hat und da Ahnung davon hat, ob das jetzt wirklich alles so gestellt ist. Aber vieles davon ist gescriptet und gestellt und die Kleidung wird dahin gebracht und gesagt, hey, zieh doch das an bitte und so.
Oh Mann, da musst du wirklich mal nachfragen. Krass, ich wusste gar nicht, dass du kennst jemanden, der schon mal, beziehungsweise die schon mal bei Shopping Queen mitgemacht hat.
Ja, die halt, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie da mitgemacht hat, aber ich meine, hier in Köln bist du ja öfter mal bei Vox RTL als Komparse oder sonst noch was, kommst du da eher rein und die hat da auf jeden Fall schon öfter mitgespielt und ich glaube auch, weiß was über Shopping Queen. Ich weiß nicht, ob sie bei Shopping Queen selbst dabei war, aber es kann ja die gleiche Produktionsfirma sein.
Das klingt ja richtig spannend. Bitte findet das also jetzt mal nur, egal ob es euch da draußen interessiert, aber ich will das unbedingt auf jeden Fall wissen. Das macht mich gerade total neugierig und tatsächlich auch so ein bisschen desillusioniert, weil klar, ich meine, ich bin die Letzte, die nicht irgendwie denkt, dass da gerade bei den diversen Sendern vieles, vieles gescriptet ist. Ich würde das tatsächlich selber auch machen, wenn ich sowas produzieren würde, weil mir das viel zu riskant wäre, wenn ich da einfach das laufen lasse und da irgendwelche LaiendarstellerInnen da irgendwie sich austoben dann und die verkacken mir dann meine Sendung. Das ginge gar nicht, absolut. Also da muss schon irgendwie alles vorgeplant sein. Trotzdem macht es mich gerade so ein bisschen traurig, weil ich gerade bei Shopping Queen das immer total cool fand, da immer so neue Wohnungen auch kennenzulernen, wenn die dann immer so eine coole Roomtour ganz am Anfang machen, dann finde ich es auch immer total spannend zu sehen, wie wohnen die so, was gibt es für Wohnungen, wie ist die geschnitten, wie ist die eingerichtet und ich dachte tatsächlich, eigentlich war es für mich immer relativ glaubwürdig, dass das schon irgendwie alles deren Eigentum ist. Also sowohl die Wohnung als auch der Rest in dieser Wohnung drin, weil ich dann halt auch irgendwie so dachte, ich meine, klar, Privatsphäre ist das eine, aber wenn ich mich einfach bereit erkläre, da mitzumachen, dann ist es ja schon auch so, dass ich einfach dann mich gut vorbereite und dann auch das Risiko eingehe, dass da halt auch Einblicke in mein Privatleben gezeigt werden und dann ist es halt so.
Ja, also ich weiß es nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass quasi die Klamotten, die die anprobieren und sowas, dass das gestellt ist oder dass das inszeniert ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die Wohnungen zwangsweise immer gestellt sind. Ist vielleicht individuell.
Interessant. Also falls ihr da draußen mehr wisst als wir, schreibt's uns. Ich bin jetzt komplett angefixt. Ich will das jetzt wissen. Vielleicht sollte ich mich allein einfach deswegen bewerben, um es rauszufinden. Vox, meine Bewerbung geht raus.
Ja, nur das Problem ist, du wohnst halt in Berlin. Ich glaube, die können ja nicht immer nur in Berlin sein. Die find's doch immer lustig, wenn dann irgendwie... War es nicht mal einmal sogar bei uns zu Hause? In irgendeinem... Haben sie wirklich 5 Leute gefunden, die bei uns in dem gleichen Kaff wohnen, wo es dann immer so... Das ist dann lustig. Da haben sie eine Stunde... Wie viel haben die? 4 Stunden?
Ich glaube, die haben dann sogar eine Stunde mehr bekommen, weil das war aus allen möglichen Dörfern zusammengesammelt und die mussten ja dann immer allein schon mindestens eine Dreiviertelstunde in die nächste größere Stadt fahren, wo es überhaupt ein Shoppingzentrum, also im Sinne von, wo es überhaupt einen Laden gibt, in dem man Klamotten kaufen kann. Und ich weiß, dass die zusammengewürfelt waren. Einer aus Gottmarding und einer sogar, glaube ich, aus der Schweiz und irgendwie so Allensbach, irgendwie sowas waren die, wirklich die komplette Bodensee-Hegau-Region, falls es euch irgendwas sagt. Googelt's einfach mal, ganz da unten im Süden, Bodensee-Hegau-Region, da haben sie aus so 5 Dörfern, haben sie 5 Leute zusammengesammelt, ja, ja.
Ja, ich weiß nur, dass du dich voll aufgeregt hast mit diesem, ja, das wirkt dann, und dann sind sie dann einfach in Konstanz und das dauert halt 100 Jahre, bis man in Konstanz ist. Also es geht halt voll von der Zeit ab. Aber das hatte ich auch schon, dass sie irgendwie... Was weiß ich, das war aus dem Bonner Umland und dann waren sie auf einmal in Köln einkaufen. Wo ich mir auch denke, ja, da braucht ihr aber ewig Zeit, bis ihr wirklich in Köln seid, wenn ihr jetzt aus Hennef kommt oder so.
Ja, wobei in Berlin stelle ich es mir auch gar nicht so einfach vor, weil gerade hier in Berlin gibt es ja nicht so das eine Zentrum, wo man dann hinfährt und dann hat man da alles auf einem Fleck, sondern ich hätte irgendwie so da mein Lädelchen und dann brauche ich aber vielleicht noch da was und dann ist man da gerade innerhalb von Berlin und du kannst ja nicht die Öffis nehmen, du musst ja diesen komischen pinken Shoppingbus nehmen. Und ich glaube, da kann es dann schnell sein. Das habe ich auch schon gesehen. Tragische Szenen, wie sie dann irgendwie eine halbe Stunde auf dem Kudamm im Stau standen oder so und nicht vorwärts gekommen sind. Und dann auch...
Da würde ich ja fast laufen.
...innerhalb von Berlin richtig lange Strecken hatten. Weil da ja auch irgendwie die ganzen einzelnen guten Läden sehr weit auseinander liegen.
Das frage ich mich immer, ob man da... Da muss man doch sicher irgendeinen Vertrag unterschreiben, dass du möglichst kleine Boutiquen besuchen sollst, dass du nicht irgendwie zu großen Ketten gehen darfst, weil die sind ja dann manchmal echt in so Spezialitätenboutiquen, wo ich mir denke, ja, warum, wenn ihr jetzt einfach wirklich für ein weißes Oberteil seid ihr jetzt in diese Boutique reingelaufen, um dann ein special weißes Oberteil zu kaufen, das hättet ihr auch bei irgendeinem bösen Fast-Fashion-Menschen bekommen. Also da muss ja irgendwas im Vertrag drin sein, dass es nicht das billigst Endding sein darf, sondern dass es irgendwie... entweder Einzelhandel sein muss oder Boutique sein muss.
Das ist eine interessante Ansicht, die ich tatsächlich noch gar nicht so gesehen habe, weil ich auch da wieder wahrscheinlich vielleicht sogar viel zu naiv, aber das sogar auch wieder als komplett logisch angesehen habe, weil es ist nämlich tatsächlich sogar beides. Also für die ersten großen Sachen, also wenn sie anfangen zu shoppen, stimmt es, da landen sie dann meistens wirklich immer in irgendwelchen eher kleineren Läden, aber genauso würde ich es zum Beispiel auch machen, wenn ich weiß, ich mache bei Shopping Queen mit, auch egal, ich weiß das Thema noch nicht, dann würde ich ja trotzdem schon mal auschecken, was es so in den Boutiquen um mich herum so für Zeug gibt. Und weil da kannst du ja auch so ein bisschen sicher sein, dass da jetzt vielleicht nicht alle anderen 4 auch hingehen werden. Und da finde ich dann auch etwas, was ein bisschen außergewöhnlich ist und was ein Alleinstellungsmerkmal hat und was auch Qualität hat und so. Das heißt, ich würde auf jeden Fall auch ganz intuitiv, ohne das im Vertrag stehen zu haben, dann eher in so kleinere Läden gehen, bei mir irgendwie um die Ecke, die ich auch schon ausgecheckt habe und wo ich sicher bin, das ist was Besonderes. Und dann, aber das aber mal sowas von. Wie oft habe ich bei Shopping Queen schon gesehen, wenn sie dann am Ende nur noch 10 Minuten und 2 Cent haben, dann wird aber sowas von zu Deichmann gerannt und dann noch schnell irgendwie für 5,70 Euro da irgendwelche super Billo-Stilettos gekauft und dann ganz am Ende, wenn dann sogar alles so brennt, dass sie nicht mal mehr Zeit für ihren Friseur haben, wie oft standen die schon bei DM an der Kasse und haben da irgendwie mal so halben DM leer gekauft und haben da irgendwie einmal alles an Lipglossen und Pudern und Lidschattens und sonst was irgendwie mitgenommen. Also das habe ich wirklich auch schon ganz oft gesehen. Natürlich wird es nicht genannt, aber man erkennt es ja, dass die wirklich für die, wenn sie am Ende kein Geld mehr haben und Schuhe kommen ja meistens immer erst dann zum Schluss, dann sind sie alle bei Deichmann und wenn sie wirklich nicht mal mehr Geld für die Schminke haben, dann rennen sie aber sowas von zu Douglas oder zu DM. Und das ist ja dann trotzdem alles große Kette.
Okay, ja, dann stimmt das vielleicht, dass es, dass du recht hast, dass sie denken, erst in die kleine Boutique, um was Besondereres zu haben und dann gehst du zur Kette. Spannend. Ja, so genau habe ich das noch nicht analysiert, wenn ich ehrlich bin, aber wieder was dazugelernt.
Ja, eine richtige Wissenschaft, würde ich mal sagen, wie viel man nicht über Shopping Queen alles irgendwie rausfinden kann über die Welt.
Voll, ja, total. Da muss man, manchmal hat man ja auch einfach beim Thema Pech, ne? Also, was ich schon für Themen gesehen habe, wo ich mir denke, Gott, also da, das interessiert mich ja mal gar nicht. Punk's Not Dead, da wäre ich ja voll drin aufgegangen. Hätte ich kein Problem mit gehabt. Ich hätte den Vintage-Kilo-Sale in Köln einfach ausgeräumt und damit hat sich das.
Sehr cool.
Waren wir da schon mal zusammen drin?
Ich glaube, ja. Warte, ich glaube, ja. Ist es das, wo man irgendwie nach Kilos zahlt?
Ja.
Ja, da waren wir drin. Ich weiß, da hätte ich fast dann irgendwie so ein paar Stiefel gekauft und sowieso alle Kleider.
Ah, du hattest ein paar Handschuhe gekauft,
und
ne?
Ich habe Handschuhe gekauft. Stimmt. So Lederhandschuhe.
Ja.
Mega. Ja, der ist cool. Da zahlt man, da geht man rein und am Ende zahlt man nicht nach Einzelstücken, sondern man zahlt irgendwie nach, ja, nach Gewicht. Das ist super fancy.
Nach Gewicht. Also es gibt 5 verschiedene Gewichtskategorien, also Preiskategorien, wie viel du für ein Kilo zahlst oder für 100 Gramm zahlst. Ich hätte total gern irgendwann mal eine coole Lederjacke, die sind nur in der höchsten Kategorie und genauso teuer, als würdest du dir eine neue Lederjacke kaufen. Ich meine, ich finde das gut, so eine Lederjacke zu kaufen, gerade so von wegen Zero-Waste-Gedanke und sowas, musst du ja die Lederproduktion nicht mehr ankurbeln, wenn du dir eine Second-Hand-Lederjacke kaufen kannst. Aber es war mir bis jetzt dann einfach zu teuer, weil so eine gute Lederjacke wiegt natürlich dann auch mal irgendwie 3 Kilo.
Absolut.
Und wenn das Kilo 40 Euro kostet, dann läppert sich das. Aber der ist ganz cool. Obwohl, es gibt immer mehr so kleine Second-Hand-Läden in Köln. Wir hatten ja länger das Problem, dass es nicht so viele gab oder nicht so viele Bekannte gab, aber es wird mehr. Aber nicht so viel wie in Amsterdam.
Ich würde gerade sagen, und in Berlin besteht, auch halb Berlin besteht aus irgendwelchen Second-Hand-Läden, würde ich gerade sagen. Ich war gestern in Neukölln spazieren, da gibt es so viel Second-Hand-Läden. Für jeden was, also auch irgendwie so für Babys und für bestimmte Zielgruppen, also für jede Zielgruppe gibt es auf jeden Fall einen Second-Hand-Laden in Berlin.
Mm. Ja, also ich habe mich da vor ein paar Jahren mal mit beschäftigt in letzter Zeit. Ich kaufe nicht so viel Klamotten, dass sich das lohnen würde. Aber so viele gibt es nicht in Köln. Also wir waren in Amsterdam und Amsterdam schwimmt ja vor geilen Secondhand-Läden. Und ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, jetzt gerade geht das ja nicht, aber von mir aus ist es halt einfach nicht so weit, zum Shoppen nach Amsterdam zu jetten.
Oh, da musst du mich aber mitnehmen, bitte, dafür. Das darfst du nicht alleine machen.
Du bist viel zu weit weg.
Ja, aber trotzdem darfst du das nicht ohne mich machen.
Ja, ich wollte jetzt eigentlich meine beste Freundin erstmal mitnehmen.
Na, toll.
Ja. Aber es ist halt echt nicht weit, ne? Also mit dem Auto bist du in 2,5 Stunden in Amsterdam, mit dem Zug auch so um den Dreh. Wahrscheinlich würde ich den Zug nehmen und dann kaufe ich doch mal geile Vans für 20 Euro.
Ja, das ist natürlich, bitte mach das. Das ist natürlich jetzt hier alles komplett ironisch gemeint gewesen. Das ist schon sehr cool. Amsterdam ist wirklich bei dir sehr nah um die Ecke und daran erinnere ich mich auch, dass man halt wirklich geile Sneaker und so, die sonst im freshen Originalzustand sehr teuer wären, dass man die wirklich richtig lukrativ in Secondhand-Läden kriegt. Und das sind ja dann alles Schuhe, die nicht so aussehen wie meine Schuhe, wenn ich sie 2 Jahre getragen habe. Wir erinnern uns. Sondern das sind ja eigentlich noch sehr, sehr gut gebrauchte Schuhe. Also die sehen so aus, wie wenn ich sie einmal getragen habe. Von dem her also quasi...
Ja, ich hätte fast ein paar Schuhe gekauft, als wir in Amsterdam waren. Ich habe mich dann doch zusammengerissen und es nicht getan, weil ich brauche sie nicht.
Ja, das ist ja immer so eine Sache. Shoppt man, weil man es braucht oder nicht? Ich tatsächlich, ich shoppe immer nur, wenn ich dann gerade wirklich gar nichts mehr im Schrank habe. Nicht mal mehr ein Pulli ohne Löcher oder so. Wirklich wahr. Man glaubt es mir nicht, aber es ist tatsächlich so, ich bin eigentlich überhaupt gar keine große shopping-affine Persönlichkeit. Da bist du quasi sogar mehr ausgerüstet. Also du hast eher so mehr Fetisch für Schals und Schuhe und so Gedönsens. Oder Mützen.
Ja, Mützen. Ich habe ein Mützenproblem. Schals habe ich viele, aber nur, weil mir die viel geschenkt wurden. Ich habe, glaube ich, seit 6 Jahren keinen Schal mehr gekauft. Will aber unbedingt auf dem Bonner Weihnachtsmarkt einen Schal kaufen, weil meine beste Freundin nur Schäle, Schals. Was ist der richtige Plural, Laura?
Ja, gute Frage. Nein, es ist wirklich Schals. Oder wie es im Guten Mensch von Sichuan steht, der Shawl mit S-H-A-W-L geschrieben. Das habe ich ja früher nie gecheckt. Das war irgendwie so ein ganz fancy Begriff. Fällt mir gerade irgendwie dazu absurderweise ein, aber da gibt es dann immer so Shawls.
Aber Shawls sind breiter und gehen über die Schultern auch, soweit ich weiß.
Ja, wahrscheinlich. Mm.
Ja, jedenfalls hat die nur so Schals vom Bonner Weihnachtsmarkt und die sind echt super. Erstens sind die mega schön und dann sind die total lang und dick. Also richtig zum, aber so, dass sie dich nicht ersticken. Es gibt ja, ich habe auch so fette Schals, die du als Teppich verwenden könntest. Die sind mir einfach zu fett, da kriege ich die Jacke nicht mehr drüber zu. Aber die sie hat, sind so gewebt und sind echt mega, mega schön. Da plane ich einzukaufen, aber ansonsten kaufe ich nie Schals. Selten. Aber ich, wie gesagt, ich habe ein Mützenproblem und ich habe sehr viele Mützen. Manchmal, so mein Frustshopping besteht darauf, 2 neue China-Mützen auf Amazon für 6 Euro zu kaufen oder so.
Das ist schon sehr böse.
Aber es gibt ja die berühmte Formel, es gibt die berühmte Formel von einer Freundin von mir, es gibt dann M-1. Oder S-1 oder H-1. Also es gibt, wenn jemand dich fragt, wie viele Mützen hast du denn? Sage ich M-1. Immer eine weniger, als ich in dem Moment gerne hätte. Und das kann man auf alles übertragen. Auf Ohrringe, auf Schals, auf Schuhe, auf Handtaschen.
Auf Yogi-Tee-Sorten.
Das geht immer.
Oh, apropos Yogi-Tee.
Ja.
Ich würde ja sehr gerne, falls da irgendwelche Brands zuhören, wenn ich gerne als Influencerin durchstarten möchte, dann würde ich gerne Werbung für Yogi-Tee machen. Während alle anderen Werbung für irgendwelche bekloppten Proteinshake-Gedönsens oder sonst irgendwas machen. Ich würde ja sehr, sehr gerne Werbung für Yogi-Tee machen. Ich würde auch jeden Tag diese Yoga-Übung nachmachen, die auf der Packung steht. Und ich würde diesen Spruch zelebrieren, der da immer auf dem Zettelchen draufsteht. Und jetzt gibt es eine neue Sorte, die ich gekauft habe, um sie auszuprobieren. Ich glaube, du hast sie sogar auch schon einmal getestet. Und zwar ist es dieses Kurkuma-Chai.
Mhm.
Und das ist ja gerade der neueste Shit irgendwie, auch generell in den ganzen Hipster-Cafés. Ich war zum Beispiel auch back to Neukölln, wo ich ja gestern auch nicht nur spazieren war und mir Secondhand-Läden angeguckt habe, sondern ich war auch in einem Hipster-Café. Und in diesem besagten Hipster-Café gibt es auch besagte Kurkuma-Latte. Das ist irgendwie gerade nach den ganzen Matcha-Latten-Hypes der letzten Jahre, ist das jetzt irgendwie der neueste heiße Shit. Heiße Shit im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, die Golden Milch.
Genau, diese besagte Golden Milk. Und ich glaube auch, dass Kurkuma mega krass healthy ist, hier von wegen Superfood, und dass das super, super, super gesund ist und so weiter. Genau wie es gibt natürlich auch Chiasamen und es gibt Acai-Beeren und es gibt Cranberries und es gibt noch Leinsamen.
Sie heißen Acai. Schatzi, Acai, da ist ein Akzent unten an dem C dran.
Acai, ja, ich habe das ja alles noch nie probiert, aber egal. Aber auf jeden Fall ist jetzt ja irgendwie Kurkuma-Latte der neueste Shit. Und ich liebe ja wirklich alles, was Heißgetränk heißt. Und liebe auch alle Sorten von Chai-Tee und so. Aber ich muss tatsächlich sagen, diese Kurkuma-Latte haut mich überhaupt nicht um. Und zwar nicht im Sinne von, es schmeckt mir nicht.
Schmeckt dir denn krass nach Kurkuma?
Nein, eben überhaupt nicht. Es schmeckt einfach super fad. Es ist super fad. Es ist das lameste Getränk, was ich seit langem getrunken habe. Das macht richtig George Ezra Konkurrenz. Es lamet vor sich hin in jeglicher Hinsicht.
Es lamet vor sich hin. Das ist sehr schade.
Ich bin wirklich abgehärtet. Ich liebe wirklich alles an Chai-Tee und an auch Matcha-Latte mag ich eigentlich. Und das hat alles seinen speziellen Geschmack. Und ich liebe wirklich auch alles schärfere, würzigere, auch wenn ich mir selber einen Ingwer aufbrühe oder dann irgendwie auch Gewürztee mache. Und da kackt diese Die Kurkuma-Latte kackt voll ab, geschmackstechnisch. Ich finde es das fadeste Getränk, was gerade irgendwie auf dem Markt ist. Und da wollte ich mal kurz die Frage hier nach draußen geben. Wie kann es sein, dass es so ein krasser Hype ist, weil das Ding schmeckt einfach nach nichts. Also es schmeckt nicht mal schlecht oder so. Es schmeckt einfach kaum nach irgendwas. Es ist so super fade. Es ist so, als hättest du so einen Chai-Tee, so einen Classic-Chai von Yogi-Tee, hättest du quasi so zum fünften Mal gerade irgendwie aufgebrüht. Und dann noch so ein Hauch an Sojamilch drüber gekippt. So lahm und langweilig schmeckt diese Kurkuma-Latte. Okay, jetzt hate ich hier einmal voll ab darüber.
Das ist voll das vernichtende Review hier. Ich meine, du hattest bis jetzt eine Kurkuma-Latte. Es muss ja nicht überall so sein.
Ja, ich hab ihr mehrfach die Chance gegeben. Ich habe sie selber aufgebrüht in Form von diesem Yogi-Tee. In jeglicher Form, auch mit 1000 Jahre ziehen und habe sie mir auch versucht aufzupeppen. No chance. Ist langweiliger als jede andere Sorte gewesen. Und dann habe ich jetzt in zwei verschiedenen Hipster-Cafés auch jeweils schon Kurkuma-Latte eine Chance gegeben, weil ich dachte, gut, vielleicht bin ich einfach nicht Hipster genug in meiner Küche, aber wenn die das mir selber aufschäumen mit irgendwie fancy, fancy, fancy Gedönsens, dann wird es ja vielleicht lecker sein, aber auch in den beiden Hipster-Cafés, sowohl in Friedrichshain als in Neukölln, keine Chance. Es hat immer wieder langweilig geschmeckt.
Okay, also ich weiß, jetzt haben wir es schon öfter gesagt, bei DM gibt es auf jeden Fall so, bei mir, aber ich nehme an, bei dir auch, also Superfood Blends, und da gibt es auch Golden Bowl, Golden Milk, Kurkuma Blend, den man sich machen kann als Milch oder als Porridge oder so. Da gibt es auch Acai Superfood oder Power Greens, was ja auch alles voll gesund ist. Ich weiß nicht, vielleicht brauchst du da dann mehr davon. Aber Fun Fact zu Kurkuma, ja, Kurkuma ist voll gesund, aber nur in sehr großen Mengen. Deswegen ist, glaube ich, Golden Milk, wenn du dir wirklich dir selber was Gutes tun möchtest, sei es gegen Entzündung, für deine Verdauung etc., dann brauchst du davon mindestens einen Esslöffel voll. Also wenn, dann kauf dir halt Kurkuma-Powder und Kurkuma-Pulver und werf dir das selber in deinen heißen Chai-Tee mit Milch, das ist am effektivsten, und dann bringt's auch was. Also Kurkuma ist wissenschaftlich nachweislich wirksam. Entzündungshemmend, kann auch gegen Krebs helfen, da gibt's Studien dazu, ich habe das mal nachgelesen. Ich nehme auch selber Kurkuma, also in Kapselform, aber du brauchst halt relativ viel davon. Also du brauchst, glaube ich, über 1000 Milligramm Kurkumin, damit das wirksam wird. Das heißt, diese ganzen Golden Milk, das Café, die anbietet, ist halt fancy und wirkt healthy, aber hat wahrscheinlich so wenig Kurkumin, dass es niemandem was bringt. Also wenn, dann kauft ihr Kurkuma-Pulver und macht's selber.
Das ist sehr gut zu wissen und beruhigt mein Gewissen auch wieder, weil ich dann so denke, oh Gott, jetzt verwehre ich mich quasi vor diesem super healthy Food-Dingsy in den Cafés und trinke dann lieber eine heiße Schokolade als diese super gesunde Kurkuma-Latte, weil sie einfach nach nichts schmeckt. Aber dann kaufe ich mir wirklich selber einfach das Ganze hochdosiert und kipp's mir einfach nochmal in meine eh schon krasse Giftbrühe, weil jetzt auch kleiner Funfact am Rande ist.
Oh, der Avocado-Kern.
Oh Gott, das sind doch mal wirklich alles hier Lifehacks. Stimmt, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich trinke. Ich glaube, die würde jeder andere Mensch ultra eklig finden. Das heißt, ich bin, was Heißgetränke betrifft, wirklich abgehärtet.
Es ist eklig.
Ich trinke auch diese, was man ja auch anpreist an Most Healthiest Ever. Ich weiß, es heißt healthy. Ich sag's einfach nur falsch gerade die ganze Zeit, weil es Spaß macht. Auf jeden Fall, ja, bin ich auch Team. Ich trockne meinen Avocado-Kern und nach einer Woche pelle ich ihn und schneide ihn in Stücke und brühe ihn mir auf.
Ja, das soll total gut. Ich habe das neulich mit einer Kollegin gegoogelt, die sehr entsetzt war. Das soll mega gut sein für Verdauung und für Magen und beruhigend und entzündungshemmend, aber es schmeckt halt echt grausig.
Naja, tatsächlich, man gewöhnt sich an alles. Also deswegen, ich war ja auch schon bei so Heilpraktikern, die mir dann irgendwelche krassen chinesischen Tees verschrieben haben, die man sich dann in der Apotheke holen muss und dann kocht man die so eine Stunde lang auf. Ohne Scheiß, meine Wohnung danach hat eine Woche lang gestunken, als hätte ich da irgendwie Leder gegerbt und Tiere geschlachtet und Pilze sieden lassen und so. Also natürlich ist alles ein bisschen übertrieben. Der Tee ist natürlich auch vegan gewesen. Aber das war schon irgendwie harter Tobak. Aber auch da dachte ich erst, wow, wie soll ich den jemals trinken? Aber auch den, ich hab ihn getrunken. Und nach zwei Tagen freut man sich sogar drauf, weil es dann irgendwann gewöhnt man sich an den Geschmack und dann schmeckt es irgendwann auch geil.
Ja, ich habe eher das andere Problem, weil ich jeden Tag Kurkuma nehme, Ich habe neulich jetzt Kurkuma gekauft, um damit zu kochen. Und ich rieche dieses Gewürz und denke halt irgendwie an Medizin. Und ich muss das jetzt gleich nehmen. Deswegen habe ich, ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr mit Kurkuma einfach zu kochen, um mich an dieses Gewürz als Gewürz zu erinnern und daran zu gewöhnen und nicht, dass es jetzt krass Medizin ist. Aber ansonsten, Leute, nehmt Kurkuma, das ist wirklich sehr gesund, nehmt es nur in den Mengen, in denen es auch gesund ist. Also kauft euch, es gibt, googelt das, es gibt einen ganz tollen deutschen Hersteller, die das in Deutschland vertreiben, die das Bio herstellen, wo man sich das in großen Mengen kaufen kann und dann halt einen Esslöffel voll oder kauft euch halt mal normales Kurkuma und rührt es euch selber in euren Chai-Tee.
Ja, wichtiger Hinweis und vor allem war ich vorhin erstaunt, als du dann sagtest, auch wirklich nur, es ist nur wirksam in sehr großen Mengen. Da bin ich dann kurz irgendwie im Gehirn ein bisschen gestolpert, weil es gibt ja wiederum andere Substanzen, die, wenn man sie zu hochdosiert konsumiert, giftig sind. Deswegen auch so viel zu meiner Giftbrühe von vorhin. Ich wollte eigentlich gar nicht auf irgendwelche Avocadokerne hinaus, aber nett, dass du es noch mit erwähnt hast. Nee, was ich ja auch so richtig, richtig krass wirklich in, also wenn ich mal an irgendwas sterbe, wahrscheinlich, wird es eine Mischung aus einer Muskat- und einer Zimtvergiftung sein, weil das sind ja auch so, wie sagt man, Elemente, nein, es sind keine Elemente, es sind einfach nur irgendwelche Nahrungsmittel, die tatsächlich ja, wenn man sie eigentlich zu viel konsumiert, dass die wohl auch tendenziell giftig sind.
Die sind nicht nur tendenziell giftig, die sind wirklich giftig.
Ich erinnere mich da an dieses Zimtstern-Gate von vor ein paar Jahren, wo dann plötzlich rauskam, dass Zimt halt einfach wirklich giftig ist und dass es dann irgendwann hieß, Kinder dürfen jetzt nur noch 3 Zimtsterne pro Tag essen oder irgendwie sowas. Und bei mir ist es aber wirklich so, also Zimt kann ich mir rein, also kann ich mir quasi eine halbe Packung Zimt kommt bei mir in Chai-Tee rein. Das ist schon grenzwertig wahrscheinlich. Ich will nicht wissen, wie mein Wert im Blut ist.
Also ich weiß, was bei, wenn du dir zum Beispiel, wenn du eine komplette Muskatnuss essen würdest, dann fängst du an zu halluzinieren. Und ich habe neulich auch irgendwas Doku drüber gesehen, YouTube-Video drüber gesehen, dass da wirklich historisch Leute an Vergiftungen gestorben sind, an Muskatnuss und an Zimt. Glaube ich, irgend so ein König sogar. Weil die halt, das war ja unglaublich teuer und ein Zeichen von Reichtum, dass du dir sowas leisten kannst, dann hast du es auch viel verwendet, um zu zeigen, ich bin voll reich. Und dann haben sie halt angefangen halluzinieren und sind dran gestorben, weil sie sich vergiftet haben.
Ja, richtig krass. Also deswegen, ich halluziniere ja auch ab und zu zwischendurch. Das liegt dann immer an meinem großen Muskat- und Zimtgenuss.
Es liegt an der Muskatnuss, ist klar.
Aber ich liebe es halt wirklich. Also ich, das ist wirklich, ich weiß nicht, was es mit mir macht. Wahrscheinlich ist es einfach meine Daily Drug irgendwie so. Statt mein Koks-Ersatz, dann nehme ich halt immer schön Zimt und Muskat, irgendwie so die volle Dröhnung. Aber ich fahre da voll drauf ab. Ich liebe das total. Und wenn ich mal anfange, mir irgendwo Zimt reinzukippen, dann kann ich nicht mehr aufhören.
Ja, ich meine, unsere Mutter ist da ja auch groß dabei. Wenn sie backt, dann gibt es fast immer Zimt, weil es einfach lecker ist. Und für uns ist das deswegen nicht hart mit Weihnachten verdrahtet, sondern das ist einfach ein leckeres Gewürz, was in jeden guten Kirschkuchen, in meinen absoluten Lieblingskuchen, da gehört, glaube ich, nicht wirklich Zimt rein oder so ein bisschen Zimt und da kommt halt immer ein Teelöffel Zimt rein.
Jede Familie hat ja so sein Geheimrezept. Immer die einen sagen, ja, ich habe da hier die perfekte Bolognese oder so. Jeder hat da ja irgendwie seine mini-geheime Zutat, die er da noch irgendwo reinhaut. Und wenn es bei uns in der Familie auf jeden Fall eine geheime Zutat gibt, dann ist das Zimt. Apropos geheime Zutat, hier noch kurz zum Abschluss, wo wir schon wieder bei Filmzitaten angekommen wären. Il n'y a pas un ingrédient secret. Um hier mal noch kurz wieder kleines Filmzitate-Quiz an den Start zu bringen, Schatzi.
Das ist kein großes Quiz für mich.
Es gibt keine geheime Zutat. Welchen Film meine ich?
Das ist Kung Fu Panda. Und kurz die Story dazu, weil Laura das jetzt auf Französisch zitiert. Wir waren im Urlaub mit unseren Eltern und wo war das? In Cap d'Agde, oder?
In Cap d'Agde. Das ist ein Küstenort in Südfrankreich in der Provence. Yes.
Genau. Und wir waren da und wollten und waren gelangweilt irgendwann. Und wollten ins Kino gehen. Und dann haben wir wirklich ganz oldschool in der Zeitung nachgeguckt, was im Kino läuft, weil damals konnte man das noch nicht. Da hatten wir noch keine Smartphones. Und dann dachten wir, okay, wir gucken einen Kinderfilm, weil mein Französisch ist nicht so geil. Und damit ich das auch eine Chance habe, es zu verstehen. Und dann stand die Auswahl zwischen Wall-E und Kung Fu Panda. Und ich glaube, Laura war sogar für Wall-E und ich war für Kung Fu Panda. Und weil es ja auch darum ging, dass ich besser Französisch lerne, wäre Wall-E schlechte Auswahl gewesen, weil...
Da wird doch gar nicht gesprochen, oder?
Doch, die Menschen sprechen und der böse Spoiler, der Roboter spricht auch. Aber Wall-E und Eva, die piepsen nur. Jedenfalls haben wir uns dann für Kung Fu Panda entschieden und dann haben wir diesen wunderbaren Film auf Französisch geguckt. Je ne suis pas un bon gros panda, je suis ce bon gros panda.
Herrlich.
Um das berühmteste Kommentar zu sagen, ich bin kein dicker, fetter Panda, ich bin der dicke, fette Panda. Und wir waren da auch die Ältesten, da waren nur Omas und Opas und Eltern mit 5-jährigen Kiddies, was sehr süß war, wenn so kleine Kinder Französisch reden. Und wir.
Ganz genau.
Und dann haben wir Kung Fu Panda geguckt und haben deswegen eine starke Connection zu Kung Fu Panda. Haben dann auch ganz konsequent den zweiten Film dann noch mit einem Freund zusammen in Deutschland geguckt. Zu irgendeiner Mittagsvorstellung kamen dahin und waren so, wir hätten gern 3 Tickets für Kung Fu Panda 2. Jetzt guckt er uns an. Okay. Und ich muss sagen, das ist der Film, wo ich sage, da hat sich das Geld für den 3D-Film einigermaßen gelohnt, weil es ein komplett animierter Film ist und da ist sehr viel mit Wassertropfen und die sehen sehr cool aus. Ich sag nur, innerer Frieden, Laura. Innerer Frieden.
Innerer Frieden ist auf jeden Fall mein Lebensmotto seit Kung Fu Panda. Mir ist auch tatsächlich aufgefallen, dass ich beim Packen jetzt, bei meinem Kistenpacken, ich bin ja immer noch hier im absoluten Umzugsfeeling, habe ich gesehen, dass ich noch die DVD sogar habe von Kung Fu Panda 2. Und wirklich, es ist ein zauberhafter Film. Also ich liebe beide Teile.
Du hast auch Kung Fu Panda 1, oder?
Oder es ist sogar Kung Fu Panda 1. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann es jetzt leider nicht nachtesten, nachprüfen, weil es alles in irgendwelchen Kisten tief unten drin ist. Aber ich habe auf jeden Fall irgendeine Kung Fu Panda DVD. Und ich erinnere mich wirklich, stimmt tatsächlich auch an, dass wir, das war einer der wenigen Filme, die ich auch in 3D gesehen habe mit dieser crazy Brille. Ich mag das eigentlich auch gar nicht so sehr. Ich gehe, wenn nicht 3D.
Das ist grausig, ja.
Wenn ich 3D will, dann gehe ich ins Theater, um das mal hier so ganz kurz nebenher mal kurz zu droppen. Aber ansonsten, tendenziell wird mir auch leider eher so ein bisschen schlecht, wenn ich irgendwie so diese 3D-Brillen trage. Aber das war echt ziemlich nice. Das war ein sehr schönes Erlebnis und Kung Fu Panda 2 lohnt sich auf jeden Fall auch. Jetzt haben wir euch einen neuen Filmtipp irgendwie gegeben und jetzt, Schatzi, ist mir gerade siebenteils noch was eingefallen, bevor hier unsere Zeit schon fast wieder vorbei ist. Ich muss noch einen krassen Faktencheck machen.
Okay.
Zur letzten Folge. Wir haben schon wieder Bullshit und Fake News verteilt und das können wir einfach nicht auf uns sitzen lassen und zwar...
Oh mein Gott, ich wusste bis jetzt von nichts. Was kommt jetzt?
Ja, und du bist aber sogar der Ursprung des Übels, kann ich dazu nur sagen.
Oh, der Backflash?
Exactly, Schatzi. Wow, nicht schlecht.
Ich habe extra noch gesagt, dass ich mir nicht ganz sicher bin. Jetzt kommt's, es ist ein Backdraft.
Ja, fast. Also, ich habe tatsächlich eine Hörermeldung zurückbekommen von einem wirklich qualifizierten Menschen, ein angehender Beleuchtungsmeister, der sich definitiv mit solchen physikalischen Dingen höchst professionell auskennt. Und der hat gesagt, also...
Ach Mist.
Hier, Festival mal schön und gut, aber was ihr da geredet habt mit diesen Flashbacks und so weiter in eurem Podcast, das geht mal so gar nicht. Und jetzt hier einmal kurz vom er benennt sich selbst als Hobby-Klugscheißer, was du ja auch offiziell bist. Also könnt ihr jetzt Battle der Hobby-Klugscheißer. Er hat gesagt, der Effekt, bei dem einen beim Brand die Flammen entgegenschlagen, nennt sich nicht Flashback, sondern Flashover. Und er passiert bei 227 Grad. Auch so geil. Circa 227, dass man nicht sagen kann, circa 230. Aber gut, wahrscheinlich, wenn wir jetzt in die Physik noch genauer einsteigen, könnte es dann vielleicht auch 227,378 sein oder so. Aber wahrscheinlich 328 wäre dann schon wieder too much. I don't know. Auf jeden Fall, besagter Flashover passiert bei circa 227 Grad Celsius Raumtemperatur. Das ist die Temperatur, bei der sich die entstehenden Gase schlagartig selbst entzünden. Jetzt wissen wir auch Bescheid, Freunde. Es ist also quasi, vergesst alles, was wir in der letzten, beziehungsweise was Schatzi, in der letzten Folge über Flashbacks gesagt hat. Alles das ist ein Flashover. over.
Na, okay, ich habe jetzt gerade hier mal Wikipedia aufgemacht, weil diese Klugscheißer-Sache kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Und hier gibt es, der Artikel dazu ist von wegen Gasexplosion, Rauchgasexplosion auf Deutsch übrigens. Das nennt man Backdrafts. Backdraft ist ein Teil dieses Flashovers. Das heißt, ich war doch nah dran. Ich wusste, das ist was mit Back. Es ist dann also kein Backflash, sondern ein Backdraft.
Also in diesen zwei Begriffen, also ein Teil davon und das große Ganze, kommt sowohl einmal was mit Back als auch was mit Flash vor. Aber Flashback ist es dann halt einfach trotzdem nicht gewesen.
Das war, glaube ich, das Problem. Es gibt Backdrafts und Flashovers. Und ich habe daraus halt einen Backflash gemacht. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich lasse mich gerne korrigieren.
Du hast einen Flashback daraus gemacht, weil ein Backflash ist ja nochmal was anderes.
Nein, der Flashback ist doch das Zurückblicken, oder?
Jetzt sind wir schon wieder beim Thema, wie letztes Mal vom Anfang, dass der Regisseur das immer verwechselt hat. Was ist jetzt ein Flashback und was ist ein Backflash? Okay.
Ja. Lassen wir das.
Ja, ich würde mal sagen, es gibt Flashback, es gibt Backflash, es gibt Flashover und es gibt Backdraft und es gibt Shutout. Für heute haben wir uns, glaube ich, jetzt genug verheddert. Viel Spaß mit all unseren Lifehacks zu Shopping Queen und Kurkuma. Und beim nächsten Mal sind wir dann wieder, bis dahin haben wir uns dann wieder entheddert und können euch dann von vorne neue Dinge erklären, die irgendwas mit Flash und Back zu tun haben.
Wir suchen uns was Neues, was wir verwechseln können, auf jeden
Ganz
Fall.
Ganz genau. Die Verwirrung goes on. In diesem Sinne, Schatzi, es war mir mal wieder ein Fest. Es war mir ein inneres Konfetti-Werfen und der Glitzer war auch dabei. Und in diesem Sinne, ich kaufe mir jetzt meine hochdosierte Kurkuma-Lösung und werde es mal ausprobieren und werde euch nächste Woche berichten, wie viel gesünder ich geworden bin. In diesem Sinne, stay tuned, shut out, habt eine schöne Woche und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.